Ihr Lieben, nachdem Lotta aktuell als Markenbotschafterin für Liv im südlichen Bayern unterwegs ist und dort die Fahrradstrecken unsicher macht, habe ich mir einen Wiederholungstäter in den Podcast eingeladen. Der eine oder die andere werden Yannick noch kennen. Wir haben das letzte Mal über seinen Marathon gesprochen und heute geht's um die erste Langdistanz. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, hallo und herzlich willkommen. Yannick, du bist zum zweiten Mal hier bei uns und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hi, ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf.
Ja, wir haben es gerade einmal kurz nachgeschaut. Du warst zu Gast in Folge 111 und das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her.
Genau, es müsste irgendwie letztes Jahr, also ich weiß, ich hatte da Corona und das war noch vor der Mitteldistanz, das schränkt es relativ auf den August ein, jetzt haben wir September, also fast eine Punktlandung hingelegt.
Ja, genau und das passt auch bei uns ganz gut, wir hatten jetzt Lotta beim Ostseeman, mich in Duisburg und jetzt reden wir über deine erste Langdistanz, also Lotta und ich haben jetzt genauso viel gemacht wie du, also wir zusammen.
Ich habe vorgelegt.
Ja, dieses Jahr bist du echt weit vorne für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, einmal zurückgehen, die erste Folge hören, weil wir haben, oder ich habe natürlich auch gerade festgestellt, dass wir diese Folge auch, vielleicht habe ich das auch gemacht, das weiß ich jetzt noch nicht, quasi nennen können von 140 Kilo auf 140 Meilen. Das ist ja schon auch eine geile Nummer.
Ja, ich weiß vor allen Dingen noch, letztes Jahr haben wir noch so drüber gesprochen, wo soll es hingehen? Und da habe ich noch so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr Langdistanz machen, eher ein bisschen langsam. Das weiß ich noch. Und dann, es war irgendwann im Winter rum, wo ich dann dich gefragt habe, na, könnten wir nicht vielleicht nächstes Jahr doch Langdistanz machen? Und ich meine, so ist es dann im Endeffekt auch gekommen.
Ja, ich hatte dann selber so einen Vorschlag oder so eine Idee im Kopf und habe dann, wir arbeiten ja jetzt auch echt schon lange zusammen und dann gehen so Sachen auch manchmal hin und her und dann meinte ich, wie wäre es denn so, 70.3 wäre ja jetzt auch in Europa, wollen wir nicht die Quali machen? Und genau. das war, glaube ich, da habe ich dich so getriggert, dass du doch dachtest, na, vielleicht ist langsamer und lange doch eine bessere Idee als...
Du hattest Marbella vorgeschlagen und da habe ich auch so überlegt und zeitgleich war bei uns noch die Überlegung, wir hatten noch überlegt letztes Jahr, dass wir im Sommer unsere Hochzeitsfeier machen, also dieses Jahr dann im Sommer. Ja. Das hat sich jetzt aber verschoben gehabt aus Gründen und dann habe ich halt zu meiner Frau gesagt, so okay, weil der ursprüngliche Plan war quasi im Sommer Hochzeitsfeier und dann im Jahr drauf Langdistanz, weil das zusammen irgendwie, das würde nicht passen, das geht einfach vom organisatorischen Aufwand nicht. Und als wir dann gesagt haben, okay, wir schieben die Hochzeitsfeier nach hinten, habe ich auch so gesagt, dann könnten wir ja vielleicht doch die Langdistanz vorziehen und irgendwie Marbella erst im November dann das letzte Rennen und Saisonhöhepunkt, weiß ich nicht, habe ich gedacht, nee, lieber erstmal wie Fred Funk zum richtigen Triathleten werden mit der Langdistanz und dann WM-Quali können wir ja danach noch irgendwann angehen.
Ja, genau, dann auch wie Fred Funk und natürlich auch der Versuch, schneller zu sein über die Mitteldistanz. Klar. Nein, aber so hat sich das dann irgendwie ergeben. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen klassisch für viele, weil gerade was die Langdistanz angeht, ist halt nicht einfach angemeldet und dann war's das, sondern da ist halt schon dann viel zu tun. Und die meisten von uns haben ja leider auch noch andere Sachen zu tun, wir arbeiten und ich meine jetzt nicht leider noch Familie und das ist ja auch mit dem Augenzwinkern, aber es ist klar, ne? Ich meine, wenn man heiratet oder so eine Hochzeit vorbereitet oder Haus baut, Kinder kriegt, was auch immer, da gibt es ja immer viel, was dann quasi da so ein bisschen mit reinspielt. Und dann war es ja ganz schön, dass sich das mit der Hochzeit einfach verschoben hat.
Außerdem würden böse Zungen bei mir ja auch behaupten, ich bin Beamter, ich arbeite eh nichts, also habe ich ja mehr Zeit für Triathlon.
Gut, ich hätte jetzt nicht erwähnt im Podcast, dass du quasi eher 8 Stunden am Tag schläfst und dann 8 Stunden zu Hause schläfst. Aber ja, böse Zungen mögen das behaupten. Ich weiß ja, dass es auch ein bisschen anders ist. Und ich glaube, wir haben sicher auch einige Zuhörer, die denselben Arbeitgeber haben wie du. Also da bin ich mir relativ sicher, dass da die Quote schon relativ hoch ist. Vom Polizisten über die Lehrerin ist da, glaube ich, vieles dabei. Also ihr schlaft alle den Tag über und macht deswegen Triathlon. Vielleicht ist deswegen auch die Dichte so hoch. Aber wir haben uns dann eben, ja, im Spätherbst entschieden. Du hast dich entschieden, dass du in Frankfurt starten möchtest. Und ich habe mich gefreut, weil das ist immer ein gutes Ziel. Frankfurt ist nah dran und ich als Trainer freue mich natürlich auch immer über Aufgaben. Und ich wusste ja gerade, wer die erste Folge mit dir schon gehört hat, ich wusste ja, dass du A arbeiten kannst, B arbeiten willst und C schon schnell unterwegs bist. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben die Saison geplant und jetzt im Nachhinein vielleicht auch nur dann einen Marathon in der Vorbereitung gewählt, den man nicht unbedingt hätte wählen müssen. Aber du wolltest in der Vorbereitung nochmal einen Marathon laufen.
Es war irgendwie dann auch, wenn man sich jetzt mal so den Verlauf der letzten Jahre anguckt, wir sind quasi immer, das erste Jahr, wo wir zusammengearbeitet haben, sind wir triathlonmäßig, sind wir auf die OD gegangen, dann im zweiten Jahr Mitteldistanz, drittes Jahr jetzt Langdistanz. Und so war es irgendwie auch beim Startwettkampf. Im ersten Jahr haben wir einen schnellen Zehner gemacht, letztes Jahr war es ein Halbmarathon, dann lag es ja irgendwie nahe, dass wir uns jetzt auch auf einen Marathon steigern. Ja, das Rennen an sich, was soll ich denn sagen? Ich würde das Rennen nicht nochmal empfehlen, aber ich glaube, für eine Vorbereitung war der Spreewaldmarathon gar nicht so schlecht als kleinere Veranstaltung, weil ich glaube, es ist auch relativ schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es im Frühjahr auch noch weitere Marathonläufe gibt. Ich weiß, dass alle 2 Jahre der Marathon Deutsche Weinstraße in der Pfalz ist, aber der hat auch, glaube ich, auf die Laufstrecke irgendwie, also gut und gerne über 300, 400 Höhenmeter. Ist jetzt, glaube ich, für die Vorbereitung dann auch nicht ganz so gut.
Ja, und also bei der Auswahl sah es ja auch noch gut aus. Da war der Spreewald-Marathon eigentlich noch eine gute Idee. Ich weiß, oder wir hatten beide so ein bisschen auf dem Schirm. Es gab ja auch in Mannheim mal einen Marathon. Den hatten wir beide so ein bisschen im Blick. Der ist aber, glaube ich, ausgefallen. Den gab
Der,
es.
der, 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 also ich bin, glaube ich, immer noch im Newsletter eingetragen, aber der ist mit Corona das erste Mal ausgefallen dann und seitdem hat der nicht mehr stattgefunden. Also ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass der nochmal reaktiviert wird.
Ja, ich würde es mir wünschen, weil es eigentlich eine schöne Veranstaltung war. Es ist auch eine flache Strecke, da kann man schnell und gut laufen. Aber so ist dann die Wahl eben auf den Spreewaldmarathon gefallen, weil im März, es gibt übrigens im April, falls das für den einen oder die andere mal noch eine Idee wäre, in Tangermünde auch den Elbdeich-Marathon, sehr kleine Ortschaft, aber auch ein gut zu laufender und wahrscheinlich auch günstig zu erwerbender Marathon. Also der Startplatz ist nicht teuer da. Spreewald weiß ich noch, wir haben uns dann so drauf vorbereitet. Also wir sind im Winter mit eher kürzeren Einheiten eingestiegen. Auch die Intervalle waren noch kurz und
Kurz und knackig.
manchmal auch ein bisschen zu knackig. Aber wir haben ja immer die kurzen Sachen dann gemacht und dann sind wir beim Laufen eben ein bisschen weiter. Und dann kam von dir irgendwann, es hätte eine Streckenänderung gegeben beim Marathon.
Irgendwann, also der Marathon, der Spreewaldmarathon war Ende April. Und irgendwann, ich glaube, es war im Februar oder Anfang März, kam so auf einmal, ja, irgendwie, warum auch immer, neue Strecke, weil letztes Jahr waren es 2 21-Kilometer-Runden, was ich vollkommen in Ordnung finde. Und jetzt sind sie auf eine große 42er-Runde umgestiegen. Und auf einmal musste man da durch die Brandenburgische Pampa im Spreewald, wo logischerweise natürlich auch die Spree und verschiedene Flussarme rumlaufen, wo es dann ab der, naja, es hat schon auf der ersten Hälfte angefangen, aber insgesamt über 7 Brücken musste ich gehen, fünf davon auf der zweiten Hälfte vom Marathon. Und das war, also wenn man da Bestzeiten laufen will, wird es dann sehr schwierig.
Ja, es waren, glaube ich, auch nicht so flache, kurze, einfache Brücken, sondern.
Nee, das waren tatsächlich mit so relativ steile, wo man tatsächlich dann Stufen hoch musste. Also nicht wie so eine Autobahnbrücke oder so, die man kennt, sondern wirklich dann immer so, lass es 10, 12 Stufen gewesen sein, die man dann natürlich hoch, dann kurz über die Brücke, aber dann auch wieder runter. Und das geht ja dann auch nicht im Vollspeed, wenn man logischerweise abbremsen muss, sonst bremst man mit dem Gesicht. Das bringt einen dann doch ziemlich aus dem Rhythmus raus und das Holz hat sich auch manchmal ehrlicherweise ein bisschen morsch angefühlt. So.
Ja, aber also man muss so ein bisschen dem zugutehalten, dass in Frankfurt ja auch ein paar Brücken auf einen warten.
Das stimmt.
Es sind völlig andere Brücken und man kann die wahrscheinlich mit weniger Anstrengung laufen oder sie sind anders zu laufen, weil sie nicht so steil, keine so steilen Rampen haben. Aber da konnte man wenigstens so ein bisschen die Parallele ziehen. Das war so der kleine Trost. Und tatsächlich, obwohl früh im Jahr und wir eigentlich nicht den Fokus drauf gelegt haben, dass du da eine neue Bestzeit läufst. Also das ist natürlich immer ein Bonus, wenn das funktioniert. Bist du den trotzdem auch wieder unter 3:30 gelaufen, wie in Berlin eigentlich auch schon?
Ja, also ich sag mal so, der Fokus lag ja nicht auf einer Bestzeit, aber ich würde behaupten, die Form davor sah schon so aus, als könnten wir gut und gerne Bestzeit laufen. Ich hatte dann in den letzten anderthalb Wochen vor dem Wettkampf habe ich so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Oberschenkel. Ich weiß nicht, ob es eine Zerrung war oder irgendwas verklemmt oder so. Da dachte ich dann schon so, okay, nicht so geil. Im Wettkampf selbst ging's dann. Ich habe gegen Ende hin ein bisschen muskuläre Probleme gehabt, aber ich glaube, das bleibt selten bei so einem Wettkampf dann auch mal aus über die Strecke. Ich würde auch immer noch behaupten, tendenziell kann man da eine Bestzeit laufen, wenn es nicht gerade die Strecke mit den sieben Brücken ist und wenn an dem Tag auch nicht temperaturtechnisch ging's, das war okay, es war auch kein Regen, aber ab Kilometer 25 habe ich nur noch Gegenwind gehabt und bin gegen so eine Wand gelaufen dann irgendwann. Das hat dann wirklich so auf der ersten Hälfte sah es noch sehr gut aus, da haben auch die Splitzeiten noch gepasst und dann gegen Ende hin habe ich so gemerkt, pff, jetzt wird's eng und dann wollte ich irgendwann nur noch, habe auf die Uhr geguckt und gedacht, egal, jetzt irgendwie nochmal letzte Kräfte sammeln. Ich wollte noch unter den 3:30 bleiben. Die Blöße wollte ich mir jetzt nicht geben, so viel langsamer zu sein. Das hat dann auch geklappt. Aber da habe ich wirklich auf den letzten paar Kilometern sehr gelitten in dem Wettkampf.
Aber das heißt, 2 von 2 unter 3:30 gelaufen.
Das ja.
Ja, so, gerade wenn man sieht, wo du ja auch herkommst, ne, mit der Menge an Gewicht, die du mal mit herumgetragen hast und in auch der Kürze der Zeit, in der wir jetzt ja tatsächlich trainieren und eigentlich, außer jetzt, was du beschrieben hast, mit so ein bisschen muskulären Problemen, gab es ja auch eigentlich noch nichts Großes, wo wir jetzt wochenlang eigentlich mal aussetzen mussten. Selbst jetzt in der Langdistanzvorbereitung ging das eigentlich ziemlich gut. Du hast dich eigentlich auch relativ gut von dem Marathon erholt.
Ich hatte danach irgendwie so ein bisschen Anfang Mai so ein bisschen Probleme mit der Hüfte. Das weiß ich noch, wo ich ein, zwei Koppeleinheiten dann mal früher den Lauf habe abbrechen müssen, weil ich gemerkt habe, es macht keinen Sinn. Die habe ich dann aber zum Glück auch ziemlich zügig in den Griff bekommen und dann ging es auch wieder. Was man vielleicht noch ergänzen muss zum Spreewaldmarathon, was mich am Ende doch wieder ein bisschen geärgert hat, es reiht sich ein in meine Liste von vierten Plätzen, weil ich auch da mal wieder in der AK Vierter geworden bin. Ist insofern auch ärgerlich, weil ich mit der Zeit im Jahr davor hätte das locker für einen Sieg gereicht. So dann nicht. Also ich glaube, das war mein vierter oder mein fünfter Platz. Also so ein bisschen habe ich das Abo für die Blechmedaille.
Ja, das hat sich auch danach noch so ein bisschen durchgezogen. Also es war dann nicht der vierte Platz, aber du hattest ja auch nach Frankfurt noch zwei Veranstaltungen, ja. wo es eigentlich auch knapp war. Aber das ist tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit an der Corona-Pause lag, dass dann in den Jahren danach manche vielleicht nicht gleich wieder in den Sport eingestiegen sind oder da nicht so ernst genommen haben. Und jetzt, glaube ich, mit diesem Jahr hattest du jedenfalls bei deinen Veranstaltungen immer wesentlich härtere Konkurrenz als im Jahr davor, wo dieselbe Zeit wahrscheinlich gut fürs nächste Treppchen gereicht hätte.
Ja, es ist schade, aber ich meine im Endeffekt, wichtig ist ja, dass ich mit der eigenen Leistung sie einschätzen kann und damit zufrieden bin. Und wenn es dann halt andere gibt, die schneller sind, dann ist es so. Können wir uns nichts vorwerfen.
Nee.
Gehört dazu, muss man anerkennen. Aber hoffentlich nächste Saison was anderes als Blech.
Ja, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Ich meine, wir sind tatsächlich mittlerweile wo angelangt, wo wir auch für nächstes Jahr ja schon neue Ziele ausgelotet haben und das auch echt spannend wird. Aber du hast gerade schon beschrieben, danach war es ein bisschen problematisch mit der ein oder anderen Koppeleinheit, wobei man aber auch hier sagen muss, es war nicht so, dass du nicht gekoppelt hast, sondern du hast da schon auch große Einheiten drin gehabt und ich weiß auch, dass ich mehr als einmal auch ein bisschen bremsen musste, was das Tempo angeht, weil du auch so ein bisschen dazu tendierst, dann zu gucken, wie schnell kann ich noch sein nach 3 Stunden Radfahren, was nicht immer so die Aufgabe ist in der Vorbereitung. Also auch da hatte ich jetzt aus Trainersicht nicht so das Gefühl, dass es was Ernstes werden konnte. Hat sich auch recht schnell eingependelt. Wobei dann eigentlich ist ja dann bis Frankfurt auch nicht mehr viel Zeit. Also da hat man eigentlich nur noch den Mai. Ich glaube, wir hatten 6 oder 7 Wochen zwischen Frankfurt und dem Marathon. Ganz, ganz grundsätzlich ich will jetzt nicht ins Detail der Einheiten gehen und hier unsere Zuhörer mit wochenlangen Einheitsfolgen in deinem Trainingsplan langweilen, aber für mich jetzt auch, und das ist ja vielleicht auch ganz gut so für die Trainer-Athleten-Verbindung und den Austausch, was waren denn für dich so die harten Einheiten in der Vorbereitung? Also ich weiß, du kannst dich quälen, sonst wären solche Leistungen auch nicht möglich, aber wo hast du auch gesagt, so jetzt habe ich keinen Bock mehr? Gab es sowas?
Also wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich glaube, das gab es nicht und das wird es auch Stand jetzt erstmal nicht geben, weil irgendwie irgendwas in meinem Kopf ist halt verkehrt gelaufen, dass ich diese masochistische Ader mittlerweile habe. Was mir wirklich schwer gefallen ist, ich kann mich an eine Schwimmeinheit erinnern. Normalerweise sind ja Montag, Freitags meine Schwimmtage. Wir mussten einmal in der Woche auf Montag, Mittwoch gehen und da haben wir so langsam die Strecken beim Schwimmen auch länger gemacht und da war, glaube ich, Mainset dann 3x1000 Meter oder so und da habe ich dann irgendwie schon beim zweiten Mal gemerkt, heute ist anstrengend, das Schwimmen. Da habe ich wirklich so ein bisschen zu kämpfen gehabt, einfach weil ich irgendwie mich platt gefühlt habe. Und die längste Schwimmeinheit, wo wir einmal wirklich die 3,8 Kilometer mal im Becken gemacht haben, auf einer 25-Meter-Bahn, also. Und das Problem ist, in meiner Schwimmhalle gibt's nicht mal Kacheln. Also das ist ein Edelstahlbecken. Ich habe nicht mal Kacheln zählen können.
Oh,
ich habe dann drauf geachtet, das war dann auch wichtig, dass ich habe mir die Uhr dann so eingestellt, dass sie nach 500 Metern immer einmal vibriert, dass ich halt auch die Strecke richtig mitbekomme. Und ich glaube, die 3800 Meter waren, glaube ich, 76 Mal hoch und zurück, die 25-Meter-Bahn. Da wirst du auch irgendwann bekloppt. Aber sonst ging's eigentlich tatsächlich. Am anspruchsvollsten logischerweise war die letzte und die längste Koppeleinheit. Das waren, glaube ich, 5 Stunden auf dem Rad und dann nochmal 15 Kilometer laufen. Weil es aber auch an dem Tag, das war vielleicht in der Voraussicht ganz gut, extrem warm war hier in Berlin. Ich glaube, da hatten wir auch um die 25, 30 Grad.
Ja.
Da war wirklich, da habe ich dann auch gemerkt, ich bin vom Rad zurückgekommen und normalerweise waren meine Getränke nie komplett leer. Ich habe immer noch ein bisschen was übrig gehabt, aber an dem Tag war es auch einfach schon so warm, dass ich hatte 3 Flaschen dabei und vorne den Torpedo noch. Das war alles rastlos leer und ich habe dann tatsächlich auf der 15 Kilometer auf meiner Laufstrecke 2-mal an so Wasserspendern, die auf der Strecke waren, kurz anhalten müssen, um was zu trinken, um mir ein bisschen Wasser über den Kopf zu machen, weil wirklich danach war Ende Gelände, aber da wusste ich so, das war die letzte und die längste Einheit, die wir hatten noch, bevor es dann ins Tapering ging. Das war schon mal ganz gut, ein bisschen Vorsicht zu quälen, um zu wissen, was da auf mich zukommt. Aber ich glaube, den Punkt zu erreichen, wo ich mal sage, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, den müssen wir noch finden.
Ja, ich arbeite schon an dem Plan für nächste Saison und das Ziel ist ambitioniert und die Einheiten, da reden wir in einem Jahr drüber und dann können wir hier nochmal kurz reinhören und uns erinnern und dann mache ich vielleicht eine Strichliste, wie oft du 2026 geflucht hast. Aber ja, das sind natürlich so Einheiten, die, und ich finde eigentlich, Das sind auch Einheiten, die sich genauso anfühlen dürfen. Also die sollten ein, und wir legen die natürlich, oder die ist jetzt nicht so, dass das ein Wochenende vor der Langdistanz ist, wo du solche Einheiten machst, aber das ist auch der Grund. Man merkt halt dann schon, oder man kann ein bisschen fühlen, was eine Langdistanz bedeutet. Und das Wetter ist halt auch immer ein riesen Punkt. 5 bis 7 Grad kälter an dem Tag und du hättest es wahrscheinlich ganz anders empfunden. Ja. Aber also ich als Zuschauer habe Frankfurt dann auch als extrem heiß wahrgenommen. Das heißt, da war das wahrscheinlich schon genau das Richtige. Und ja, schön. Das freut mich, wenn das wirklich die anstrengenden Einheiten waren, weil ich weiß, Janik quält sich gerne bei VO2 Max Intervallen im Keller. Und der Keller ist nicht groß und nicht gut belüftet. Also gut, dann haben wir da auf jeden Fall die Schmerzgrenze noch nicht erreicht. Das ist auch schön zu wissen. Danach ging es ins Tapering. Da haben wir dann versucht, wirklich viel Ruhe reinzubringen. Aber du hast natürlich auch in der Woche vor dem Rennen viel zu tun gehabt, weil du hast ja schon gesagt, du lebst in Berlin und musstest nach Frankfurt. Und jeder von uns weiß, wie viel man so mitnehmen muss, um so ein Triathlon zu machen. Langdistanz ist gleich irgendwie nochmal gefühlt ein Ticken mehr. Wie war das für dich so, das Packen, Organisieren und dann dahin kommen?
Glücklicherweise war ich schlau genug, um mir früh genug schon freizunehmen. Also ich habe, glaube ich, ich habe Montag, Dienstag gearbeitet und habe mittwochs schon frei gehabt. Dadurch, dass wir nur einen Renault Clio haben, so einen alten aus 2010, und ich weiß, das ist so schon immer ein Kampf, mein Fahrrad da reinzukriegen, war ich auch schlau genug, dann einen Mietwagen zu holen, schön einen Kombi, da hat man genug Platz. Den habe ich dann, glaube ich, donnerstags geholt, genau, und dann in Ruhe das Auto gepackt. Da hat auch schön das Fahrrad reingepasst. So mit dem Packen, ich war eigentlich zufrieden, ich habe tatsächlich nichts vergessen. Ich dachte zwar in Frankfurt, ich hätte was vergessen, aber ich hatte es dabei, glücklicherweise.
Also ein falscher Kevin-Allein-zu-Haus-Moment, so man genau, denkt, oh nein, ja. Und dann war es doch da.
Ich habe irgendwie noch einen Riegel gesucht und dann gedacht, so scheiße, jetzt habe ich den vergessen, es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber in Frankfurt ist mir dann doch aufgefallen, oh doch, ich habe ihn eingepackt. So das Packen, das lief eigentlich alles ganz gut, weil ich tatsächlich mir davor genug Zeit freigenommen habe, dass ich da gar keinen Stress hatte, weil wenn ich im Stress hätte packen müssen, dann vergisst man immer mal was. Die Anreise, wir sind freitags angereist, hatten ein Airbnb, das jetzt auch gar nicht so weit weg war. Das lief soweit eigentlich ganz gut. Kein Stau eigentlich gehabt, nur bis wir dann in Frankfurt drin waren und dann, um die Sachen abzuholen, da war halt ein bisschen Stau und zwar nicht ganz so einfach einen Parkplatz zu finden, aber sonst eigentlich relativ entspannt, sodass da ich jetzt zum Glück jetzt irgendwie nicht den Superstress hatte, was man, glaube ich, hat man auf meiner Uhr gesehen, insofern dann ein bisschen Stress verursacht hat, war dann so, du kommst an und alles irgendwie, so, schon der erste Adrenalinkick, du siehst irgendwie dieses Athleten-Village und mit der Expo und holst dein Bändchen ab und alles irgendwie so, oh Gott, du siehst das erste Mal so die Zielschneise am Römer, da wirst du schon irgendwie, da ist mir so das erste Mal so klar geworden, so jetzt ist es soweit, weil irgendwie die Anmeldung war im November 24 und dann ist es ja irgendwie so 7, 8 Monate dahin, da weißt du zwar, da kommt irgendwas, aber dann so in der Rennwoche das erste Mal das so richtig realisiert, was da jetzt auf mich zukommt. Was dann so ein bisschen doof war, die Tribünen am Römer, wo dann auch das Race-Briefing war, das war halt irgendwie so an dem Freitag komplett in der Sonne und du hockst dann da, kriegst dann die ganzen Race-Infos nochmal, aber sitzt halt irgendwie in der prallen Sonne, das war dann schon ein bisschen anstrengend. Also ich habe glücklicherweise keinen Sonnenbrand gehabt, aber man fühlt sich dann irgendwie relativ schnell mal dehydriert.
Ja.
Und wir konnten dann erst nach dem Briefing und so weiter ins Airbnb. Dann musst du halt da irgendwie die Sachen aus dem Auto rausräumen, nochmal irgendwie abends was kochen und so. Das war dann nochmal ein bisschen, also es war jetzt nicht mega stressig, aber weiß nicht, ob man es vielleicht hätte anders machen können. Retrospektiv würde ich sagen, beim nächsten Mal einfach nochmal einen Tag früher anreisen. Dann zahlst du halt irgendwie nochmal 150 Euro mehr für eine Nacht im Airbnb, aber das macht es definitiv nochmal angenehmer. Also mein Tipp vielleicht an alle, die irgendwann mal eine Langdistanz machen und eine weitere Anreise machen, scheut euch nicht davor, früh genug anzureisen, weil es ist definitiv entspannter.
Ja.
Aber es war alles handelbar, also nicht, dass ich in Panik verfallen wäre.
Ja, das ist ein guter Tipp und hier kann ich auch gleich vielleicht ist es auch schon raus. Nee, der Podcast kommt morgen und das Video definitiv später. Aber ich habe in Duisburg ähnliche Erfahrungen gemacht. Also vor dem Rennen Ruhe reinzubringen, kann das Rennen so stark beeinflussen.
Ja.
Beziehungsweise vorher Stress zu haben, irgendwie Chaos und irgendwas Nervenzehrendes kann einen halt so schlecht machen dann am Renntag. Das ist, wie du jetzt sagst, wenn man sich anguckt, man zahlt ja auch einen gewissen Betrag, um sich da anzumelden. Man investiert extrem viel Zeit und dann vielleicht knauserig sein wegen 100 Euro für eine Nacht mehr. Das ist, glaube ich, der falsche Punkt, um zu sparen. Also da hast du vollkommen recht. Das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Tipp. Ging aber dann eigentlich trotzdem relativ gut, oder? Also du hattest Samstag noch den Bike-Check-In.
Genau, Samstag morgens Bike-Check-In und habe auch selbst noch den Laufbeutel in T2 gebracht, weil das war ein Tipp von Till beim Athletenbriefing. Macht's lieber so, man hätte den Beutel für T2 auch unten am Waldsee abgeben können, dass man sich darum nicht kümmern muss, aber es war mir ganz recht, das so zu machen, weil dann konnte ich auch schon mal in T2 sehen, wie sind meine Laufwege, wie komme ich zum Beutel, auf was muss ich achten. Das Gute war, in Frankfurt würde ich jetzt behaupten, dieses Jahr auch, dass sie Zeitslots vergeben haben, wann man sein Bike einchecken kann, gemäß der Startnummer, die man hatte, sodass es jetzt nicht irgendwie so war, alle rennen um 13 Uhr zum Waldsee, sondern dass es so ein bisschen gezogen hat. Ich bin rechtzeitig losgefahren. Natürlich steht man da auf der Anfahrt immer ein bisschen im Stau, weil es gibt zwar Athleten-Shuttles, ich hatte mich aber davor schon informiert und viele haben davon abgeraten, da mit dem Fahrrad in den Shuttle zu gehen, weil es einfach viel zu voll ist und viel zu hektisch. Deswegen bin ich mit dem Auto runtergefahren, stehst halt ein bisschen im Stau, aber es war ganz gut gelöst mit den Parkplätzen da dann auch, sodass ich wirklich super zeitig da beim Check-in war. Das hat alles reibungslos funktioniert. Also das war auch sehr gut organisiert von Ironman, muss ich sagen. Die Volunteers waren super nett, die Rennoffiziellen, die da waren, waren super nett. Da hat mich sogar noch einer drauf angesprochen, weil er mein Mannheim-Tattoo gesehen hat und hat gemeint, ah, Mannheim. Ich gesagt, ja, pipapo. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Mannheimer Dreck als Rennverpflegung dabei habe. Dann habe ich gesagt, nee, ich vertraue dann doch lieber auf Gels. Und dann hat er gemeint, ah, nee, so kann er mich jetzt aber hier nicht einchecken lassen. Also das war super cool. Von daher, das lief wirklich ziemlich reibungslos und man ist dann auch sehr schnell wieder weggekommen vom Waldsee, was ich nur erstaunlich fand, dass es wirklich sehr viele gab, die, also es ist nicht erstaunlich, dass sie mit dem Fahrrad aus der Innenstadt raus zum Waldsee gefahren sind, um das Bike einzuchecken, das nicht, aber die sind halt auch über die B, schieß mich tot, was das da unten ist, die zu diesem Zeitpunkt nicht gesperrt ist, da ist 120 erlaubt und die sind halt da mit dem Fahrrad über die Bundesstraße gefahren, wo ich mir auch gedacht habe, mutig, wenn du hier morgen Rennen fahren willst, aber ich habe zumindest nicht gehört, dass jemandem was passiert wäre, glücklicherweise, aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, auch als Autofahrer, weil will man jetzt auch nicht unbedingt auf der Motorhaube hängen haben.
Ja, also meine Erfahrung ist, dass gerade an diesem Samstag bei vielen, also ich weiß ja nicht, wie die Leute normal sind, ich erlebe die ja, also nicht persönlich, ich kenne die nicht persönlich, aber ich erlebe viele Menschen dann an diesem Samstag vorm Rennen oft schon sehr aufgeregt. Also da ist dann, da muss man alles schnell erledigen, da ist man schon den Tag vorher so ein bisschen im Tunnel, man muss schnell hier noch irgendwas erledigen und dann muss man schnell sein Fahrrad einchecken und da wird auf nichts mehr geachtet. So. Ja. Und das kann eben für einen selber auch, also für Dritte, für Zweite, für Außenstehende gefährlich sein, aber ja für die Leute selber auch. Also was ich da schon erlebt habe, da kann man sich das Rennen halt auch kaputt machen. Und ich meine, wenn es jetzt eine Sprintdistanz wäre, auf die man vielleicht 3 Monate hintrainiert hat, dann sehe ich das hier nochmal anders, aber was, da zahlst du ja auch Unmengen an Startgeld und investierst Zeit, aber ja gut.
Wenn ich da auch mit dem Fahrrad hinfahren sehen habe, so direkt war Magnus Ditlev, aber bei ihm habe ich nicht gesehen, ob er über die Bundesstraße auch gefahren ist, aber er hat mich da bin ich schon wieder weggefahren, da ist er mir entgegengefahren.
Ja.
Also die Profis machen es teilweise auch so.
Ja, ich glaube, für die ist es ja auch mit dem Fahrrad so wohin fahren, also je nachdem, wo die übernachten, ja. wenn das nur ein paar Kilometer sind, ja, wieso nicht so. Und das hat ihm ja am Renntag nicht geschadet.
Nee, das nicht.
Das waren ja andere Dinge. Okay, das heißt, du hast da eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht,
ja.
Also mal abgesehen von Athletenbriefing in der Sonne, was leider nicht nur in Frankfurt der Fall ist, das ist auch bei anderen Veranstaltungen so, weil halt oft große Plätze oder solche Sachen genutzt werden. Ich hatte jetzt in Duisburg den Vorteil, dass es A, nicht so super sonnig war, aber dass B, tatsächlich die Bänke vor der Bühne unter Bäumen standen. Und das war wirklich sehr angenehm. Aber das kannst du natürlich auch nicht überall. Auf dem Römer stehen halt keine Bäume.
Eben. Also da mache ich Iron Man an sich auch gar keinen Vorwurf. Es geht halt logistisch nicht anders. Es war halt jetzt dem Wetter ein bisschen geschuldet, dass es so blöd war, weil es halt so sonnig war. Aber da kann man jetzt keine Kritik an Iron Man nehmen.
Nein, so meine ich das auch gar nicht. Das ist einfach nur, aber für einen als Athleten natürlich schon auch belastend. Also tatsächlich kann man da empfehlen, das nächste Mal einfach irgendwie einen Schirm mitnehmen und den schön aufklappen, so als einziger auf der Bühne. Sieht dann lustig aus, aber es lohnt sich
whatever
vielleicht.
Whatever it takes.
Ja, genau. Es lohnt sich halt vielleicht sonntags. Du hattest dann wahrscheinlich auch nicht so weit wieder zurück in die Unterkunft nach dem Bike-Check-In?
Ich glaube, mit dem Auto waren es knappe 20 Minuten. Das ging also relativ fix.
Okay, und dann gab es abends noch klassisch was zu essen und die letzten Handgriffe.
Die Sachen nochmal gerichtet. Die hatte die CO2-Kartusche aus dem Fahrrad raus, weil das ziemlich in der Sonne stand. Da hatte ich dich ja auch noch angerufen, was du meinst. Nicht, dass mir da irgendwie das Fahrrad noch explodiert. Und dann einfach die Sachen für den nächsten Morgen gerichtet. Noch ein Uber bestellt, weil ich dem Bus nicht vertrauen wollte, der unten vor der Unterkampfverfahren gefahren wäre. Dass ich auch wirklich rechtzeitig beim Shuttle bin. Und dann nochmal was gegessen und sehr früh ins Bett. Also was heißt sehr früh, gefühlt für mich normal fast, wobei ich sogar noch ein bisschen früher ins Bett gegangen bin als sonst. Das ist ja mein Glück, dadurch, dass ich ja zu so unchristlichen Uhrzeiten normalerweise schon aufstehe, war das früher Aufstehen am Rennmorgen für mich gar kein Problem. Aber ja, nochmal schnell irgendwie die letzte Carbo-Loading-Mahlzeit und dann versucht, möglichst gut zu schlafen. Ich habe ehrlicherweise ein bisschen gebraucht mit dem Einschlafen, weil natürlich schon die Aufregung da war, aber ich habe verhältnismäßig gut geschlafen, würde ich sagen.
Ja, es, auch wenn es ein anderer Anlass ist, das Gefühl ist wie vor Weihnachten, damals als Kind. Da ist man so aufgeregt, weil am nächsten Tag irgendwas Tolles passiert, dass das oft, glaube ich, so ein Thema ist. Ja, und ja, also als Hintergrund, wenn ich morgens um 5:30, 6 aufstehe, dann sind von dir manchmal schon die Ergebnisse von der Trainingseinheit da, nur dass man das so ein bisschen einordnen kann. Aber wann bist du aufgestanden da Sonntagmorgens?
Also ich glaube, warte mal, die Busse, also die Shuttle sind von der Region T2 rum, ich glaube, ab 4 Uhr gefahren. Ich meine, mein Uber habe ich auf 3:50 Uhr oder so bestellt gehabt. Also ich müsste so um kurz vor 3, Viertel vor 3 rum irgendwie aufgestanden sein. Irgendwas so um den Dreh, glaube ich.
Ja, so die typische Zeit, wenn andere Leute vom Feiern nach Hause kommen.
Ja, also es ist auch tatsächlich, als wir mit dem Uber da hingefahren sind, habe ich noch ganz viele gesehen, die halt irgendwie da noch, wenn man einmal so durch so eine, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie so die Feiermeile von Frankfurt oder so ist, kenne mich da jetzt nicht aus, aber wo noch unglaublich viel los war und die Leute halt noch am Feiern waren und ich dachte mir auch so, ja, irgendwie, hier, wir geben uns hier gerade die Klinke in die Hand. Ihr geht noch schlafen und ich gebe mir jetzt hier gleich die Kugel.
Ja, das finde ich immer sehr lustig dann an so einem Morgen, wenn man so Leute trifft. Ja, super. Und dann ging's, du bist dann quasi zu T2 gefahren und dann da in den Shuttle eingestiegen.
Da in den Shuttle. Dann sind wir noch an irgendeinem Unfall vorbeigefahren, wo sich jemand mit dem E-Scooter bös hingelegt hat. Da standen schon irgendwie Polizei und Rettungswagen irgendwie, aber hat mich jetzt an dem Morgen ehrlicherweise nicht so ganz tangiert. Wir standen deswegen auch nicht im Stau und der Shuttle morgens hat auch wirklich gut funktioniert, sodass ich sehr früh am Waldsee war und dann noch alle Zeit der Welt hatte, um am Fahrrad nochmal alles zu checken, Reifen wieder aufzupumpen und so. Das hat alles glücklicherweise reibungslos funktioniert.
Ja, gab es noch ein bisschen Sonnenaufgang dann vorm Start?
Ja, den hat man noch ganz gut mitnehmen können. Es war tatsächlich verhältnismäßig frisch. Ich hatte, glaube ich, irgendwie so 16, 17 Grad. Das hat man noch ganz schön dann gesehen, wobei ich ehrlicherweise keine Augen für den Sonnenaufgang hatte. Ich war bin wie so ein Tiger da rumgetigert und alles Mögliche nochmal gecheckt. Dann hat man natürlich ewig lang auf die Ansage gewartet, dürfen wir jetzt mit Neo schwimmen, dürfen wir nicht mit Neo schwimmen. Ich habe mir schon halb gedacht, dass es nichts mit Neo schwimmen wird, aber man hatte den Neo trotzdem dabei. Dann kam die Absage ans Neo schwimmen und bei einigen ist so blankes Entsetzen und Panik ausgebrochen. Oh Gott, ich darf nicht mit dem Neo schwimmen. Es war dann tatsächlich nochmal eine Aufgabe, so wo bringe ich den Neo jetzt unter, weil ich hatte die Möglichkeit, stecke ich ihn in den T1-Beutel dann einfach mit rein oder stecke ich ihn in den After-Race-Beutel. Ich habe mich dann für den After-Race-Beutel entschieden, weil die aber auch so Plastik ist ja auch so ultra dünn.
Ja.
Ist mir der After-Race-Beutel noch so ein bisschen aufgerissen, sodass ich da dann 3 Lagen Gaffer-Tape noch drumherum gemacht habe, dass da nichts rausfällt. Aber ansonsten, das war dann irgendwie, ich hatte dann dir auch nochmal geschrieben, ich hatte meiner Familie nochmal geschrieben, meiner Frau nochmal geschrieben. Und dann irgendwie die letzte halbe, dreiviertel Stunde, wo man dann so ein bisschen in seiner eigenen Bubble ist. Dann so langsam runter zum See, die Pros nochmal gesehen, sich den Pro-Start angeguckt, irgendwie kurz eingeschwommen und dann stehst du da so in diesen Reihen, wo es dann so langsam, wo du dich einsortierst nach der Schwimmzeit und dann, weiß nicht, das war irgendwie so ein Gefühl, das war so zwischen, okay, es kann eigentlich nichts schief gehen, so im Training lief es auch, warum soll es heute nicht laufen? Und auf der anderen Seite so wieder, fuck, jetzt gibt's ja wirklich kein Zurück mehr und irgendwie. Das war so eine Mischung aus Angst und Vorfreude. Es war ein ganz komisches Gefühl.
Ja, kenne ich auch gut. Ich versuche dann immer irgendwo beim Schwimmstart mit Leuten zu reden. Dann vergisst man so ein bisschen, wo man da gleich hingeht. Aber ja, das ist halt so eine komische Mischung. Da hast du, glaube ich, schon, das trifft es wirklich gut. Aber irgendwann steht man dann ja auch vorne, ne? Dann steht da jemand, der irgendwie die Hand vor einen hält und sagt so quasi diesen Stopp, du darfst nicht schwimmen und dann hat man schon
Pfiff.
Dann hat man schon keine Zeit mehr. Jeder Gedanke ist irgendwie dann zu lang, um den dann noch, weil dann schicken sie einen da ins Wasser und dann geht's los, ne?
Ja, dann kam der Pfiff und der Arm ging hoch und einfach, das war wenigstens das Gute, irgendwie dann geht der Autopilot an und du weißt dann irgendwie im Laufen schnell die Uhr gestartet, weil wir wissen ja alle, was nicht auf Garmin oder auf Strava ist, hat ja nicht stattgefunden.
Ja.
Und dann ab ins Wasser. Ich war dann auch froh, als ich ins Wasser gekommen bin, weil nach dem Einschwimmen hat es mich so ein bisschen gefröstelt, weil einfach die Lufttemperatur noch niedriger war als die Wassertemperatur.
Ja.
Da war man dann doch wieder ganz froh, ins Wasser zu kommen. Und der Rolling Start war auch ganz angenehm, weil du natürlich, es ist nicht direkt so ein riesiger Pulk. Bei anderen Veranstaltungen jetzt dieses Jahr noch, dieser Massenstart, das ist einfach jedes Mal wieder richtig schlimm. Aber auch bei dem Rolling Start, bis zum Australian Exit lief es eigentlich bei mir ganz gut. Und ich habe auch ein bisschen Leute einholen können, die vor mir losgestartet sind. Aber das hat dann auch wiederum zur Folge, dass man trotzdem irgendwie mal wieder den ein oder anderen Tritt oder Schlag abkriegt.
Mhm.
Das ging noch so bis zum Australian Exit. Und bis zum Australian Exit war auch meine Pace wirklich so, wie ich sie mir gewünscht habe. Aber danach dann, ich glaube, ich habe auf der zweiten Hälfte vom Schwimmen dann, ich meine, es waren 3 Schläge und 2 Tritte abbekommen und einmal wirklich richtig eine Faust auf die Nase, wo ich dann schon irgendwie Angst hatte, jetzt fange ich hier noch an zu bluten oder so.
Ja.
Also wir müssen irgendwie mal schauen für die nächste Saison, dass wir auch 1-2 Übungen irgendwie so MMA oder so einbauen. Ich habe keine Ahnung, aber wirklich, ich habe jedes Mal das Glück, dass ich die Waschmaschine so richtig abkriege.
Ja.
Das war unangenehm und dann habe ich irgendwann dann kam der erste Wadenkrampf, habe ich gedacht, okay, ein Krampf hat man ab und zu mal, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich habe bis zum Schwimmausstieg insgesamt 5 Wadenkrämpfe gehabt. Da bin ich ja irgendwann im Wasser auch wirklich einfach sauer geworden. Da bin ich sauer geworden. Da versucht man dann irgendwie nochmal so ein bisschen die Pace anzuziehen, was eigentlich nicht ganz so schlau ist, aber ich bin aus dem Wasser rausgekommen und ich habe mir erstmal nicht über mich selbst aufgeregt, aber über meinen Körper, warum ich denn heute 5-mal Wadenkrämpfe beim Schwimmen kriegen muss. Wirklich.
Ja.
An jedem anderen Tag im Training hätte es mir nichts ausgemacht, hätte ich mich vielleicht auch aufgeregt, aber da wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber dann am Renntag hast du da 5 Krämpfe beim Schwimmen und ich bin, glaube ich, 5 Minuten langsamer aus dem Wasser, als ich eigentlich wollte. Das war schon so der erste Moment im Rennen, wo ich mir gedacht habe, ja, super Tag.
Ja.
Ist irgendwie so 8.15 Uhr und du denkst dir schon, ja danke, ich habe irgendwie noch genug Zeit vor mir, das muss ich jetzt erstmal auch verarbeiten.
Ja, man hat ja dann aber auch genug Zeit, um das zu verarbeiten. Ja, aber das kann natürlich auch von Schlägen zum Beispiel auf die Beine oder so kommen, Oder ja, wenn du halt zwischendrin, macht man ja im Training auch selten, dass man einfach mal irgendwo am Becken entlang rennt und dann wieder ins Wasser springt. Das kann natürlich alles irgendwie so ein bisschen das triggern. Ich verstehe deinen Unmut aber sehr gut, weil man wünscht sich's da am allerwenigsten.
Ja.
Muss man ja auch ganz klar sagen, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, du hast ja eigentlich Kraulen über den Kraulkurs von uns gelernt.
Ja.
So, und damit hast du die 3,8 Kilometer gemacht in Frankfurt. So, mit 5 Krämpfen und dafür, finde ich, sieht die Zeit gut aus. Also klar, ist jetzt keine Siegerzeit, aber für wo du herkommst und wie die Bedingungen waren.
Also wenn mir jemand Anfang 2024 noch gesagt hätte, du schwimmst nächstes Jahr 3,8 Kilometer kraulend im Freiwasser in unter 90 Minuten, hätte ich auch gesagt, ja genau, ne, und morgen ist Weihnachten oder so. Also,
ja, eben.
Daher kann ich mich nicht beschweren, das stimmt.
Ja. Und wenn man dann überlegt, du hättest noch Neo angehabt und keine Krämpfe bekommen, ne, dann hallo. So, du bist raus aus dem Wasser, wahrscheinlich war dir dann auch nicht mehr kalt.
Nee, das zum Glück nicht mehr.
Und dann ging es direkt ab aufs Rad.
Ja, ab hoch, das geht ja entlang am Wald hier so ein bisschen den Berg hoch im Sand. Das ist auch unangenehm. Also natürlich zu dem Zeitpunkt sind die Oberschenkel noch nicht so zu, aber man würde sich gerne sparen.
Ja.
Und dann schnell in Anführungszeichen, wie das dann halt so ist, weil das Wechselzelt war auch gefühlt voll.
Ja.
Aber irgendwie alles Mögliche schnell angezogen, ein bisschen Sonnencreme drauf. Ich habe mir irgendwie dabei noch 3 Salami-Sticks inhaliert und dann schnell zum Fahrrad und los geht's. Ich wollte möglichst schnell aufs Rad kommen, weil ich weiß nicht, irgendwie aufs Radfahren hatte ich richtig Bock.
Ja, da hast du da lag da der Fokus drauf.
Na, es ist halt sowieso die längste Strecke und ich muss sagen, nachdem ich Ende letzten Jahres das TT mir das Cockpit nochmal umgebaut hatte, andere Auflieger, dann hatte ich im Frühjahr diesen Jahres noch ein Bike-Fitting und da habe ich einfach irgendwie Bock drauf gehabt, weil ich wusste, ich kann mittlerweile relativ schnell Radfahren und es macht einfach Bock und irgendwie. Nach dem Schwimmen fängt für mich der Wettkampf erst so richtig an. Ich steigere mich eigentlich kontinuierlich. Schwimmen ist am schlechtesten, Radfahren wird schon besser und Laufen ist dann meine Stärke. Aber irgendwie hatte ich an dem Tag einfach richtig Bock aufs Radfahren.
Okay. Und wie war es dann? Hat's gehalten, was es versprochen hat?
Also die ersten paar Kilometer waren insofern anstrengend, weil es war teilweise ziemliches Peloton fahren und viele haben sich auch nicht an die Regeln gehalten im Sinne von, na, dann überhole ich halt mal rechts und so, aber ist deren Wettkampf, muss ich mich nicht mit befassen. Ich habe auf meinen Wettkampf geguckt, wie ich fahre. Die Anfahrt bis nach Frankfurt rein ist ja sehr angenehm, relativ flach, da kann man schon mal nochmal gut Stoff geben. Ich muss jetzt dann auch sagen, so da kriegst du ja im Vorfeld, ne, dann in Frankfurt, wenn es dann auf die Runde geht, mit dem Kopfsteinpflaster in the Hell, wo es dann auch noch berghoch geht und so, wo man dann auch schon so Sachen hört, ne, pass bloß auf deine Flaschen auf und pipapo alles. Habe ich schon so ein bisschen Angst gehabt, aber sowohl The Beast davor als wirklich steiler Anstieg, wo ja dann noch so eine kleine Bergwertung und so gab, als auch The Hell dann später mit dem Kopfsteinpflaster, lief eigentlich verhältnismäßig gut. Ich habe da auch wie so häufig einige am Berg kassiert im Anstieg. Die haben mich dann vielleicht der ein oder andere wieder in der Abfahrt geholt, aber das war mir dann egal. Deswegen war ich mit der ersten Radrunde eigentlich super zufrieden. Das hat alles gut geklappt. Ich habe keine Radflaschen verloren, ich habe keine Verpflegung verloren. Die Verpflegung hat gut funktioniert. Es war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so warm. Wattwerte haben gestimmt, Geschwindigkeit hat gestimmt. Also die erste Radrunde war eigentlich, sage ich mal, so wie sie sein sollte. Und auf der zweiten Radrunde habe ich dann aber leider so, ich glaube, es war um Kilometer 120, 130, hat mein Rücken angefangen zu krampfen. Das hatte ich so in der Vorbereitung auch noch nicht. Vielleicht war es irgendwie eine Nachfolge der Wadenkrämpfe oder so, keine Ahnung. Aber da wurde es dann unangenehm, weil ich dann auch nicht mehr so viel Power auf die Pedale bekommen habe. Und da ist dann die Zeit langsam ein bisschen eingebrochen. Ich glaube, ich bin im Endeffekt immer noch, ich glaube, es war 5 Stunden 39 oder 5 Stunden 40 der Radsplit. So ein bisschen langsamer, als wir eigentlich wollten, aber es war okay, aber ich habe dann so langsam, dann auch als die Hitze rauskam, so gemerkt, Der Lauf, das wird noch mal was mit den Temperaturen und dann auch mit dem Rücken, weil das habe ich auch in T2 dann gemerkt, als ich mich mal hingesetzt habe und die Laufschuhe angezogen habe. Das war dann sehr unangenehm, weil der Rücken einfach komplett zu war.
Ja.
Aber ich sag mal, das Radfahren, es war nicht so schön wie gewünscht, aber besser als das Schwimmen. Von daher ein guter Aufbau.
Also es ging in die richtige Richtung erstmal.
Genau, ja.
Ja, aber ich glaube, das sind auch so Dinge, die ich selber schon erlebt habe und die ich auch von anderen kenne. So, der Rücken meldet sich meistens auf der zweiten Radrunde. Auch wenn Fahrrad eingestellt ist, ist es halt schon eine Belastung. Jedenfalls für uns Hobbyathleten, die das vielleicht nicht so oft machen. In dieser Position einfach auch so lange zu sein. So, und ja, wenn man sowieso schon Krämpfe vorher hatte, das hängt ja auch immer so ein bisschen mit ja, verschiedenen Sachen im Körper dann zusammen. Wenn man schon beim Schwimmen Krämpfe irgendwo anders hatte, dann ist ja auch ja nicht verwunderlich, wenn dann dann noch so ein Krampf dazukommt. Interessant fand ich gestern in Nizza hatte wohl Sam Laidlaw beim Schwimmen einen Krampf im
Im
Rücken.
Rücken, ja, habe ich auch
Ja.
mitbekommen dann.
Das
Also
fand ich auch interessant. Also ich hatte noch nie einen Krampf im Rücken, aber jetzt, wo du das sagst vom Fahrradfahren, das scheint beim Schwimmen auch zu gehen. Ja, das sind aber einfach so Sachen, ist halt auch eine Langdistanz. Ne? Man gibt sich ja auch so irgendwie, oder man bereitet sich lange drauf vor und das vermittelt einem irgendwie auch so das Gefühl der Sicherheit. Aber so ein Tag ist halt, da gibt's.
Kannst du nicht vorhersehen.
Nee, da gibt es halt die Sicherheit nicht. Und dann kannst du halt, dann kriegst du auf dem Rad plötzlich einen Krampf, obwohl du schon, was weiß ich, 3000, 5000 Kilometer in der Vorbereitung gefahren bist und nicht einmal einen hattest so. Ja, okay. Ja, du warst aber von der Zeit her, ich 5:38, 23 habe ich mir vorhin aufgeschrieben.
Okay.
Also unter 5:40. Und das kann man so nehmen, wenn man das so bekommt. Und ja, dann bist du ja eigentlich direkt neben dem Römer in die Wechselzone gekommen.
Genau, dann geht es ja in die Wechselzone, schnell das Fahrrad abgestellt und dann schon gemerkt, es ist verdammt warm mittlerweile.
Ja.
Ins Wechselzelt, wie gesagt, die Schuhe angezogen, nochmal irgendwie, ich hatte zum Glück noch ein bisschen Wasser in der Wasserflasche am Rad gehabt, das ich mir davor nochmal zum Kühlen übergekippt habe, irgendwie nochmal ein bisschen Sonnencreme auf den Körper geschmiert, weil man will ja irgendwie dann auch keinen Sonnenbrand kriegen. Ob die Sonnencreme draufgeblieben ist bei dem ganzen Schweiß, sei mal dahingestellt, aber
Ja.
trotzdem, auch da wieder im Wechselzelt, während ich mir die Schuhe angezogen habe, noch schnell drei Salami-Sticks vernichtet, einfach um auch weil auf dem Rad das ganze süße Zeug, das ist einfach nochmal
Ja.
so ein Reset zu haben. Dann schnell irgendwie meine Gels geschnappt und ich hatte zwei so Softflaschen dabei,
Ja.
die dann auch hinten in den Anzug gesteckt und dann ging es relativ zügig auf die Laufstrecke, aber dann auch gefühlt, ich glaube, auf den ersten 300 Metern oder so, also kaum aus dem Kanal da draußen, habe ich schon die erste von diesen zwei Softflaschen verloren gehabt, habe ich auch schon gedacht, so super.
Oh
Das ist ein
nein,
klasse
Scheiße.
Start, aber man muss dazu auch sagen, ich habe, glaube ich, auch die andere Flasche kaum gebraucht, weil ich so viel an den Verpflegungsstellen genommen habe, dass es jetzt nicht schlimm war. Es war nur ärgerlich, weil diese Softflaschen irgendwie auch immer so 10 € oder so kosten, aber es war es mir dann auch nicht wert, irgendwie anzuhalten, um sie aufzuheben oder so,
Ja.
weil das wollte ich dann auch nicht. Aber ich habe dann auch dich und Lotta relativ, also kurz nach dem Wechselzelt schon gesehen und da weiß ich noch, dass ich zu dir auch schon so leicht
Ja.
wütend gesagt habe:
Ja.
Schwimmen scheiße, Radfahren scheiße. Mal gucken, was
Ja,
jetzt kommt.
ich meine, wir kennen uns ja, wir kennen uns ja, aber die Leute, die um mich rumstanden, die hatten keine Ahnung. Also man kommt da eben aus diesem Wechselzelt raus und dann ist gleich so, also da stehen auch extrem, da stehen glaube ich am meisten Zuschauer an der Laufstrecke. Dann macht so gibt's so ein Knick, um dann direkt quasi an den Main zu kommen. Und da stand ich so und ich habe dich schon von weitem kommen sehen und habe dann gerufen und dann kam auch relativ schnell die Rückmeldung, dass gerade alles scheiße ist. Und das war wirklich, also ihr habt ja das Titelbild zu dieser Podcast-Folge gesehen. So, jetzt du warst nicht traurig, es war nicht informativ, sondern du warst echt angekackt von dieser Situation. Du hast so richtig die Schnauze voll gehabt und das hat man auch gehört. Und du liefst so an mir vorbei und ich habe versucht, die Situation nicht schlimmer zu machen und einfach das so anzunehmen und dir irgendwie noch was Positives mit auf den Weg zu geben. Aber die Leute um mich rum, die guckten dir so hinterher und lachten dann auch so, weil sie gemerkt haben, was bei dir gerade los ist. Und ich glaube, die waren alle froh, dass sie da waren, wo sie waren und nicht da waren, wo du warst. So. Aber ja, so ist es halt. Hast du für dich diese Zuschauer irgendwie mitnehmen können? War das in dem Moment, oder war einfach nur scheiße Flasche verloren, jetzt ist eh alles kacke, ich könnte kotzen?
Also in dem Moment habe ich die Zuschauer so gar nicht groß wahrgenommen, jetzt in diesem einen Moment. Mhm. Da war mir das auch egal, es passiert bei mir öfter, dass ich dann so bei so Laufveranstaltungen oder also beim Triathlon oder auch jetzt bei einem Halbmarathon, dass ich dann mal gerne lauter vor mich hinfluche oder so. Mhm. Das mache ich dann einfach, das ist mein Weg, diese Aggression rauszukriegen. Das gibt häufiger dann mal Schmunzler, das ist mir dann auch egal, ich nehme das dann nicht wahr. Wenn ich dafür ein paar Lacher bei den Zuschauern bringen kann, dann sehr gerne. Also das nehmen wir dann doch gerne mit.
Ja, nö, das ist ja auch, man muss in der Situation einfach gucken, was einem selber hilft. Ja. Und wenn dir das hilft, umso besser. So, ich hab da kein Problem mit. Aber wir also jetzt mir den Rest komplett anschreien können, das wäre alles gut gewesen. Ist halt tatsächlich auch so ein Mindset-Ding oder so ein Mindgame, so ein Tag, da gibt es halt Höhen und Tiefen. Ich denke, du hast es auf dem Fahrrad wahrscheinlich auch schon erlebt, dann gibt es 5 Kilometer, da fährt sich's voll geil und da hat man dann auch wieder Spaß und merkt, oh, ist doch super, und dann gibt es 5 Kilometer, wo man denkt, was mache ich hier eigentlich? Es gab ja dann aber auch relativ schnell eine Verpflegungsstation, glaube ich, auf der Laufstrecke. Wir hatten ja auch vorher abgesprochen, wenn du was brauchst, wenn du mitnehmen kannst, nimm mit. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, du hast eigentlich die Eigenverpflegung gar nicht gebraucht.
Also die Eigenverpflegung, ich hatte meine Gels dabei, ich glaube es waren 12 oder 13 Stück, die habe ich auch alle genommen. Sie sind auch, Spoiler, sie sind auch alle drin geblieben. Ich habe nicht wie Christian Blumenfeld letztes Jahr irgendwie während dem Laufen es wieder rausgelassen, sondern es ist alles drin geblieben. Aber ich habe tatsächlich an jeder Verpflegungsstation irgendwie Wasser, ISO oder sonst was mitgenommen. Mhm. Sei es nur, um einen kleinen Schluck und dann irgendwie über den Kopf zu schütten. Ich habe es auch, glaube ich, einmal geschafft, mir Cola über den Kopf zu schütten, weil ich dachte, es wäre Wasser.
Oh, scheiße.
Aber auch nichts mehr ausgemacht, weil die nächste Station kommt irgendwie in 2 Kilometern, dann hast du wieder Wasser über den Kopf.
Oh, also, ja. Aber dieses Kleben, das finde ich dann zwischendrin manchmal noch echt schlimm.
Ich habe es echt nicht gemerkt. Also,
okay, alles klar.
Daher war es jetzt nicht so schlimm, aber auch wirklich einfach, um den Körper immer runterzukühlen. Mhm. Am Anfang gab es auch noch Eis, dann irgendwie einen Becher Eis genommen und hinten oder vorne in den Anzug rein. Gibt zwar irgendwie im ersten Moment harte Nippel, aber das war mir dann auch egal.
Ja.
Wirklich, also das war die Taktik, in jeder Station irgendwie was mitzunehmen, um sich runterzukühlen. Ich war auch, glaube ich, so gefühlt beim Zieleinlauf so nass, als da hätte man denken können, ich kam direkt aus dem Waldsee oder so, oder aus dem Main. Aber das war bei den Temperaturen musste auch irgendwie einfach sein, weil ich weiß jetzt nicht, ob es 32 oder 34 Grad waren, ist im Endeffekt auch egal, es war viel zu warm.
Ja, ich hatte Sonnenbrand extrem hinterher, und die Strecke in Frankfurt hat halt auch wenig Schatten. Ja.
Also tatsächlich auf der gegenüberliegenden Mainseite, wo es dann hinten zu dem Punkt ging, wo man sich die Bändchen abgeholt hat, da war es ein bisschen schattig, aber sonst eigentlich gar nichts. Natürlich irgendwie unter den Brücken kurz, aber ansonsten war das ein Lauf in der prallen Sonne. Es hat mich echt gewundert, dass ich keinerlei Sonnenbrand hatte. Das hätte ich nicht gedacht, aber da bin ich tatsächlich davon verschont geblieben.
Ja, vielleicht ist doch ein bisschen Sonnencreme hängen geblieben. Ne? Also irgendwie so muss dann gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Hat mir sogar meine Frau extra im Vorfeld so kleine Sonnencreme-Fläschchen geholt, dass ich eine im Startbeutel hatte, im T1-Beutel und im T2-Beutel.
Das ist auch echt wichtig. Und ich weiß nicht, wie es, ich glaube, bei Ironman steht im Wechselzelt nichts. Beim Challenge steht immer, also in Rot steht immer Sonnencreme ohne Ende im Wechselzelt.
Also ich habe zumindest jetzt keine rumstehen sehen, aber im Laufzelt sind Volunteers rumgegangen und haben gefragt, ob jemand Sonnencreme möchte, und haben dann irgendwie jemanden eingesprüht. Also das gab es tatsächlich auch.
Ja, weil ich habe nämlich, ich stand schon mal da als Zuschauer und da manche kommen da wirklich raus, die sind dann käseweiß und humpeln auch noch, weil sie das eine Bein wird gerade noch eingeschmiert und mit dem anderen hüpfen sie schon vorwärts so. Aber das ist auf der Strecke echt auch notwendig. Also,
Ja.
weil da leidet man noch mehr. Wie war es denn dann das Laufen für dich, wenn du, also du bist ja jetzt nicht mit Freude auf die Laufstrecke gegangen
Ich
in dem
bin nicht
Moment.
mit Freude auf die Laufstrecke. Ich bin auch am Anfang, wir wollten, also wir hatten gehofft, dass es ein Sub-4-Marathon wird. Irgendwie so um die 5:20 hatten wir erstmal als Pace geplant, glaube ich. Bin ich losgelaufen, habe aber, ich glaube, nach 2 Kilometern schon gemerkt, also die ganzen 42 Kilometer wird das nichts. Habe mich dann relativ gut auf eine 5:30 eingependelt gehabt. Das hat sich auch dann soweit gut angefühlt, wie gut es sich halt nach so
Anfühlen
einer
kann, ja.
Vorbelastung noch anfühlen kann. Das Gute war auf der Laufstrecke, relativ früh auf der Laufstrecke stand meine Familie. Dann ging es über die erste Brücke, wieder runter an den Main. Dann habe ich dich und Lotta gesehen. Es war so, vor einer von den Brücken standet ihr, glaube ich, am Anfang, beziehungsweise kurz danach.
Ja,
Und
genau.
dann ging es so langsam hinten Richtung zweiten Wendepunkt. Und da auf einmal, also ich hatte im Vorfeld auch meinen beiden besten Kumpels so geschrieben, ey, kommt doch nach Frankfurt und so weiter. Die hatten sich das auch vorgenommen. Bei einem hat es leider nicht geklappt, weil er aufs Kind aufpassen musste und davor halt arbeiten
Ja.
musste und bei der Hitze und so weiter. Also war vollkommen okay. Er hat mir davor noch eine Voicemail geschickt und mir die Daumen gedrückt und hat alles im Live-Ticker mitverfolgt. Aber mein anderer bester Kumpel Frank, da wusste ich, dass er kommt, aber ich wusste nicht, wo er steht.
Ja.
Und auf einmal, so von der Seite, hat er mich dann so angefeuert und ich drehe mich so rum und sehe ihn. Und es war so der erste richtige Adrenalinschub und Boost nochmal auf der Laufstrecke dann, weil ich dann so wusste, okay, da steht noch jemand. Und dann ging es wieder zurück auf die andere Mainseite. Da standen dann nochmal du und Lotta kurz vor, wo es wieder zu T2 ging, also sagen wir
Ja.
mal, wo der Rundenzähler in etwa ist. So dass ich dann im Endeffekt auf allen Laufrunden irgendwie so 4 Punkte hatte, wo ich vertraute Gesichter sehe, wo man sich nochmal einen Boost abholt. Das hat wirklich auch jedes Mal super geholfen, weil das einem nochmal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in einem Loch war beim Laufen, aber es pusht einen einfach nochmal, wenn da
Ja.
Gesichter sind, die du siehst. Und also generell muss man sagen, die Zuschauer an der Laufstrecke, die machen richtig, richtig Stimmung in Frankfurt. Das war schon richtig geil, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn man den Coach sieht oder die Familie oder
Ja,
Freunde oder so. Also
ja.
das hat mir sehr geholfen. Sodass wirklich, also der Halbmarathon, die erste Hälfte, habe ich mich ziemlich gut gefühlt. Aber dann so ab Kilometer 25, 30 habe ich dann gemerkt, so jetzt kommt wirklich der Mann mit dem Hammer, obwohl ich regelmäßig auf die Verpflegung geachtet habe, Gels rein, nach Plan und so weiter. Aber irgendwann, es ging dann einfach nicht mehr viel. Die Zeiten sind dann so langsam eingebrochen. Da wurde dann aus einer 5:30er Pace irgendwann eine 5:40er Pace, was noch für Sub 4 gereicht hätte. Aber ich glaube, die letzten 10 Kilometer habe ich mich dann irgendwie so bei 5:50 teilweise Kilometer einfach nur eine 6er Pace eingependelt, weil dann
Ja.
einfach so langsam Schluss war. Ich wusste dann so, okay, jetzt ist die letzte Runde. Das sind nur noch 10 Kilometer, die bist du schon keine Ahnung wie oft gelaufen. Ist nichts Besonderes eigentlich, aber trotzdem zieht es sich wie ein Kaugummi. Ich habe dann leider auch noch, es ist per se nicht schlimm, aber ich habe meine Startnummer verloren, weil das Startnummernpapier von Iron Man, also tut mir leid, das ist auch so wie so gefühlsechte Kondome, so dünn. Also richtig, also da muss ich wirklich sagen, das ist der einzige harte Kritikpunkt, den ich hatte, weil
Ja.
ich schon regionale Wettkämpfe hier gemacht habe, wo die Startnummern richtig schön dick war, wo du keine
Ja.
Angst haben musst, aber die waren sehr, sehr dünn gemacht bei Iron Man. Dann habe ich die verloren. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich habe von all meinen Wettkämpfen noch die Startnummer und die sammle ich so ein bisschen. Und jetzt die von meinem größten Wettkampf habe ich jetzt nicht mehr. Das hat mich ein bisschen dann geärgert,
Ja.
aber war halt so. Und dann irgendwie, wenn man sich dann das letzte Bändchen abgeholt hat und dann weißt du, es sind irgendwie nur noch 2 Kilometer, dann hat so langsam angefangen, so der Kopf zu arbeiten und so ein bisschen so nochmal. Ich habe diese letzten Kilometer, habe dann kurz davor nochmal Frank gesehen, habe zu ihm gemeint, ey, ich will dich gleich auch nochmal im Ziel sehen. Er hat sich dann auch auf dem Weg zum Römer gemacht und dann hast du ja im Endeffekt so diese letzten 2 Kilometer nochmal für dich alleine. Also ich meine, stehen zwar immer noch Tausende von Menschen außen rum, aber ich wusste, ich sehe jetzt niemanden mehr von meinen Leuten und dann irgendwie nochmal so das letzte Mal über die Brücke und dann ging es nochmal an T2 vorbei und dann kommt so ein letztes Mal dieser Gang, wo du dann so siehst, es geht so langsam auf den Römer hoch und spätestens da lief irgendwie so ein Film bei mir im Kopf und irgendwie nochmal so im Schnelldurchlauf irgendwie, was war das heute für ein Tag, was waren das für 7 Monate? Jetzt sind irgendwie, ich habe auf die Uhr geguckt und gedacht, okay, wir hatten mal gehofft, Sub 11. Das wusste ich schon, dass es das nicht mehr wird, aber dann dachte ich, okay, Sub 11:30 könnten wir noch schaffen. 4 Sekunden haben mir dann doch gefehlt, aber das war mir dann auch egal. Und du kommst dann irgendwie so den Römer hoch, da stand Hadi und Till standen da, mit Hadi habe ich abgeklatscht, irgendwie noch schnell die First-Timer-Glocke geläutet. Dann habe ich dich von der Tribüne schreien hören und da ging auch nochmal irgendwie, ich weiß nicht, wo ich diese letzten Kraftreserven hergenommen habe, aber ich glaube, in meinem letzten Jubel lag da wirklich auch nochmal alles mögliche, Adrenalin bis durch die Decke und dann ins Ziel gelaufen und danach irgendwie, also ich bin jetzt nicht zusammengeklappt wie ein Stuhl, aber so hat sich's angefühlt und dann so im Ziel gewesen und ich habe erstmal gar nicht so, in meinem Kopf ist es da noch nicht angekommen, dass ich im Ziel war. Dann kamen direkt 2 Volunteers von der Seite, gefragt, ob alles gut sind. Zu denen habe ich auch gesagt, ja, ich muss gerade nur erstmal die ganzen Emotionen verarbeiten. Das war wirklich, das war irgendwie so ein Gefühl. Das war, da habe ich echt, ich glaube, ich habe es auch generell an dem Abend noch nicht verarbeitet gehabt, was das da für ein Ding war. Habe mich dann irgendwie verhältnismäßig schnell wieder hochgerabbelt gehabt. Und dann stand meine Frau da auch schon im Nachzielbereich. Also ich habe dann meine Medaille abgeholt und dann habe ich sie gesehen und straight zu ihr. Und da war dann auch, da sind bei mir dann alle Dämme eingebrochen, da sind Tränen geflossen, da war mir dann auch erstmal alles egal, weil das war wirklich so ein richtiger Gefühlsachterbahn.
Ja, ja, also die 4 Sekunden waren halt einfach die Glocke und Hadi. Aber
das war dann auch egal.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist dann halt auch einfach wert. Und das ist auch sowieso immer mein Tipp als Trainer, aber ganz besonders bei solchen Veranstaltungen, genau diese Momente, die muss man genießen, weil die sind so schnell vorbei. Man läuft, das ist, wenn man das so vorher sieht, dann denkt man, ja, da läuft mir ein bisschen hoch zum Römer. Aber wenn du dann in dem Tunnel bist, wenn du so drauf bist und dann rennst du da hoch und da sind so viele Leute und da ist so viel Emotion, das ist einfach so schnell vorbei.
Ich bin dir so dankbar für das Video, das du gemacht hast, weil man auch am Ende vom Video, wo ich durchs Ziel laufe, hört man auch im Video noch, wie Hadi sagt, Yannick, you are an Ironman. Ich habe mir kein Video dieses Jahr öfter angeguckt wie das. Es gibt Tage, wo ich einfach, wo du dir einfach nochmal, wo ich mir so denke, ich brauche irgendwie ein positives Gefühl und dann schaue ich mir dieses Video an und ich kriege jetzt, wenn ich darüber rede, kriege ich Gänsehaut. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wie ich mir dieses Video anschaue. Das ist so eine wertvolle Erinnerung für mich an den Tag, weil ich meine, die Fotos sind eine Sache, die sind auch super geil, aber einfach dieses Video zu haben und so blöd es klingt, einfach nur am Ende diese Worte dann nochmal zu haben, Yannick, you are an Ironman, weil ehrlicherweise beim Zieleinlauf selbst, da habe ich die, glaube ich, gar nicht wahrgenommen, aber das da nochmal irgendwie auf dem Video zu haben, das ist für mich mehr als Gold wert.
Ja, das ist so ein kleiner Service, den es mal uns zum Coaching mit dazu gibt, wenn wir es einrichten können. Nee, das ist ja auch, die Bilder, die man so bekommt, die sind natürlich super, aber so ein Video ist natürlich schon mal was anderes und ja, ich habe natürlich auch versucht, da diesen ganzen Zielkanal von dir damit aufzunehmen und ich fand das auch, also du hast die Bühne gut genutzt für dieses Video, würde ich sagen. So, ja, das war auch für uns echt eine tolle Sache, dich da dann so zu sehen. Und ja, klar, so ein Tag kann man nicht 100% planen. Wir hatten da so ein paar andere Sachen auf dem Schirm und wir wissen beide, dass du Marathon schneller laufen kannst, aber es ist halt einfach, Ironman ist kein Marathon. So, und deswegen sind 11:30 und 4 Sekunden. Für den Tag eine mega gute Zeit, weil es war echt heiß. Es war die erste Langdistanz. Und man hat auch dann eben in diesem Nachzielbereich schon auch gesehen, dass es dich viel Kraft gekostet hat, weil ich hatte zwischendrin doch so ein bisschen Bedenken, dass du uns da gleich wegklappst.
Also ich habe so erst danach dann so gemerkt, so die Wade hat dann richtig wehgetan und alles irgendwie Rücken und habe dann auch gemerkt, Kreislauf ist gerade so nicht mehr ganz so geil. Ich bin ja dann auch danach, als alle da waren, Frau, Familie, ihr, von allen die Umarmungen eingesammelt und kurz gesprochen, wo ich dann auch gemerkt habe, so, wenn ich jetzt im Nachzielbereich bin, es ist definitiv besser, wenn ich mal zum DRK gehe. Die haben mich auch, ich will jetzt nicht sagen freudig empfangen, aber sehr nett empfangen. Dann lag ich da irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten bei denen auf der Liege. Es waren tatsächlich sogar, also mein Puls war laut denen im Optimalbereich. Zucker war vollkommen in Ordnung, Blutdruck war in Ordnung. Die haben dann auch so gemeint, also so wie man sie hier gerade reden hört, könnte man jetzt nicht meinen, dass es ihnen nicht gut geht. Ich habe einfach irgendwie diese 10, 15 Minuten mal in der Waagrechten gebraucht und dann langsam mich wieder hingesetzt und aufgestellt und dann ging es auch wieder. Ist dann, als wir das Bike abgeholt haben und mit dem Bus zurück zur Unterkunft gefahren sind, da saß ich im Bus, aber da habe ich auch einen Punkt gehabt, kurz bevor wir ausgestiegen sind, wo mir so langsam schwarz vor den Augen wurde, wo ich dann auch so gemerkt habe, es ist gut, wenn ich hier gleich wieder draußen bin und an der frischen Luft bin, aber da hast du dann auch einfach gemerkt, so der Körper ist jetzt wirklich abgrundtief leer. Bei Garmin gibt es ja auch immer so schön diese Body Battery, die war dann bei 5 und ich habe auch mitbekommen, also es geht wohl auch bei Garmin nicht tiefer, also man kann die Null nicht erreichen, die Null erreicht man vielleicht nur, wenn man tot ist, aber die war dann tatsächlich bei 5 und da ging auch nichts mehr, der Stresslevel war gefühlt am Anschlag, der Körper war einfach platt.
Ja, es ist für viele eine normale Reaktion, es ist dann meistens auch so, dass die Nacht danach halt nicht schön, schöner Schlaf ist.
Die war grausam.
Ja.
Also ich bin, glaube ich, irgendwann wir waren ja dann irgendwann so um 8 oder so in der Unterkunft, haben dann nochmal was zu essen bestellt. Das ging dann auch mit der Verdauung wieder so langsam, aber ich glaube, ich bin dann auch gar nicht, ob ich gemerkt habe, der Körper ist platt, ich bin nicht wirklich müde geworden, weil noch so viel Adrenalin im Körper war. Ich bin, glaube ich, irgendwann so gegen 23 Uhr so langsam ins Einschlafen gekommen, aber auch nur so ein extrem leichter Schlaf. Und irgendwann um 2 Uhr bin ich, oder zwischen 2 und 3 Uhr bin ich wirklich eingeschlafen, aber ich war um 6 Uhr schon wieder wach und ich war wie gerädert, also da ging wirklich gar nichts.
Ja, ich finde, also sehr interessant, was du da sagst. Das eine ist mir gestern auch aufgefallen in Nizza. Jan Frodeno war ja mit bei der Übertragung mit dabei und war dann unten an der Strecke und sagte dann auch beim Laufen, so als sie da auf die letzte Runde eingebogen sind, genau das, was du gerade beschrieben hast. So, dann läuft man die letzte Runde und sagt, 10 Kilometer bin ich in meinem Leben schon so oft gelaufen. 10 Kilometer, das schaffe ich. Das habe ich schon so oft geschafft. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich finde das total spannend, weil auch die Profis, von einigen hat man schon oft gehört, dass die Nacht nach so einem Rennen genau das ist, was du beschreibst. Also im Triathlon ist es nicht nur so, dass man gemeinsam auf der Strecke ist, sondern dass man tatsächlich auch sehr vieles, glaube ich, mit den Profis teilt. Die letzten 10 Kilometer, da redet sich jeder ein, 10 Kilometer bin ich schon so oft gelaufen und schlafen kann danach auch kaum jemand. Ja, aber so jetzt mit ist jetzt schon ein bisschen länger her.
Also ich weiß noch, dass ich meine, da brauchen wir jetzt keinen Hehl draus machen, die ein oder anderen aus meiner engeren Bubble wissen das, dass ich wusste, wie die Quali-Zeiten aus Hamburg waren mit dem Slot-Rolldown. Natürlich, Nizza ist nicht so interessant wie Kona, aber ich sag jetzt mal, an einem perfekten Tag wären wir in Bereiche vielleicht gekommen mit der Zielzeit, wo ein Startplatz in Nizza möglich gewesen wäre. Es war jetzt eher so die Kirsche auf der Sahne. Wo ich schon im Vorfeld nochmal so gedacht habe, wenn es in den Bereich käme, nehme ich den Platz an. Und dann habe ich zu mir selbst auch gesagt, ich würde mir in den Arsch beißen, wenn ich es nicht machen würde.
Ja.
Aber mit der Zielzeit dann wusste ich mit einer 11:30, das ist unrealistisch, dass der Slot so weit runterrutscht. Und am Abend selbst habe ich auch gesagt, es war ja irgendwie Ende Juni, noch eine Langdistanz irgendwie in 3 Monaten. Nee, das packe ich nicht. Aber Stand jetzt, wo jetzt auch die ganze Zeit wieder rum ist, kann ich definitiv sagen, Frankfurt war nicht meine letzte Langdistanz. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal machen. Einfach auch vor dem Hintergrund, man hat es ja dann einmal gemacht, aber dann will man ja auch irgendwie nochmal schneller sein.
Ja.
Also ich werde definitiv nochmal eine Langdistanz machen. Jetzt nicht nächstes Jahr, das können wir ja auch schon sagen. Aber ja, jetzt so im Nachgang, was ich eher sagen muss, wo ich so ein bisschen Probleme hatte, es hat sich nach Frankfurt so in Anführungszeichen komisch angefühlt, so wenig zu trainieren. Weil gerade die letzten 4 Wochen vor Frankfurt, wo man dann irgendwie so bei Wochenumfängen von 12 bis 15 Stunden ist und dann geht es danach auf kürzere Distanzen, wo ich mich dann so gefragt habe, so nach in Anführungszeichen nur 8 bis 10 Stunden, so wie, das Training ist jetzt schon rum. Das war für mich tatsächlich eher ein bisschen schwieriger, sich da wieder dran zu gewöhnen, dass man halt irgendwie nicht das ganze Wochenende mit Sport verbringen muss. So, du musst nicht an einem Samstag unbedingt 6 Stunden Sport machen. Es ist auch okay, wenn es nur 2 oder 3 Stunden sind. Ja. Das war so für die Umstellung ein bisschen ungewohnt, aber ich würde behaupten, das ist für eine weitere Langdistanz ganz gut, wenn ich weiß, ich habe kein Problem damit, mich so lange zu quälen.
Ja, definitiv. Und da werden jetzt sicher auch ein paar aufgehört haben. Ja, es war tatsächlich nicht viel mehr Training. Also wir hatten vielleicht auch mal eine Woche mit 16 Stunden und es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch was man mit dazu rechnet, den Weg zum Sport oder wie auch immer. Aber ja, viel mehr war es nicht. Und dann auch das Interessante, wir haben danach eigentlich super schnell den Switch gemacht zu kurzen Distanzen. Ja. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber das heißt, im Nachgang war es gut, in Frankfurt gestartet zu sein. War das für dich eine gute erste Langdistanz?
Also ich kann das Rennen jedem empfehlen, der sagen will, er will eine Langdistanz in Frankfurt machen. Ich kann Ironman eigentlich nichts ankreiden, wo ich sagen würde, das müsst ihr unbedingt verbessern oder deswegen würde ich nicht starten. Also ja. Deswegen top. Ich bereue es auch nicht, dass ich Frankfurt genommen habe statt Hamburg, weil Hamburg war auch in meiner engeren Auswahl. Es hätte an dem Tag gut und gerne ein bisschen kühler sein können, aber ich sag mal, mir war es ehrlich gesagt mit der Hitze so lieber als im Vorjahr, wo es geregnet hat und so weiter, weil mir ist lieber, ein Hitzerennen ist mir lieber als ein Regenrennen, von daher kann ich dem Tag nur positiv in Erinnerung bleiben. So.
Okay. Ja. Cool. Das freut mich. Das heißt, trotz Quälerei hast du wahrscheinlich, wie das im Menschen angelegt ist, die negativen Aspekte schon vergessen und siehst nur noch
die positiven überwiegen absolut. Ich habe mir damit so einen ersten Lebenstraum erfüllt, mal eine Langdistanz zu machen. Ich habe sogar noch geschafft, die Langdistanz vor meinem 30. Geburtstag zu machen. Von daher absolut wirklich nur positive Erinnerungen.
Ja, mega, mega gut. Super. Sehr schön. Und danach war natürlich die Saison nicht zu Ende, weil du hast schon vorher gesagt, du wolltest auf jeden Fall noch ein bisschen was hinterher machen. Du bist, würde ich sagen, schon so ein kleiner Fan von einem eher unbekannten Triathlon, der den süßen Namen Kalinchen-Triathlon trägt. du hattest auch noch den Ehrgeiz, einen Halbmarathon zu laufen.
Genau. Ja, also was heißt Fan? Es war jetzt der zweite Start in Kalinchen. Ich hatte sogar ursprünglich den Plan, direkt 2 Wochen nach Frankfurt eine OD zu machen. Den habe ich glücklicherweise ja verworfen gehabt, weil das hätte ich niemals sinnvoll machen können.
Da hättest du wahrscheinlich auch gar keine Lust drauf gehabt. Zwei Wochen.
Zumal an dem Wochenende, das war ja dann im Juli. Der Juli war ja auch in Berlin hier super verregnet. Das hätte auch gar keinen Spaß gemacht dann. Sodass es dann doch eher Ende August wurde. Und das Rennen hat sich insofern auch angeboten. Ich hatte mit dem Rennen aus dem letzten Jahr einfach noch ein Hühnchen zu rupfen, weil letztes Jahr lief das eigentlich gar nicht so, wie ich wollte, zumal ich auch davor Corona hatte und dann hat sich das angeboten, dass ich da irgendwie nochmal mit mir selbst rein Schiff machen konnte und ehrlicherweise ist in der näheren Umgebung von Berlin mit den Rennen ist jetzt nicht so super viel Auswahl. Das sind immer so 3-4 Rennen, die jedes Jahr stattfinden und für die OD war das dann so das Letzte, das wirklich in der näheren Umgebung war, wo ich jetzt nicht eine weitere Anreise hatte und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich habe mit dem Rennen eh noch was offen und dann nehmen wir es doch direkt nochmal mit, weil das geile Kalinchen ist auch, die Radstrecke ist absolut super flach und deswegen wollte ich da nochmal einen raushauen dann.
Ja, das heißt, wir haben trainertechnisch, was das Training angeht, sofort den Switch gemacht auf kürzere Distanzen, aber vor allen Dingen auch auf höhere Intensität, also natürlich hattest du Zeit, dich erstmal zu erholen. Es war nicht so, dass du mittwochs wieder aufs Rad musstest und irgendwie 30-Sekunden-Intervalle bolzen. Aber wir hatten nicht so viel Zeit und haben das aber dann tatsächlich auch gut nutzen können. Also ich bin mit dir auch, habe ich einen Athleten, dem ich schreiben kann und das wird einfach absolviert. So. Das fand ich dann auch ganz spannend und das ist fast auch schon, ich würde es vielleicht noch nicht verraten, dieses Jahr hier im Podcast, um dir auch nicht zu viel Druck zu machen, aber schon quasi wegweisend dann für die nächste Saison, wo es erstmal auf jeden Fall keine Langdistanz geben wird. Und dann haben wir das eigentlich so gut quasi rumdrehen können, dass du nach deiner ersten Langdistanz auf kürzeren Distanzen nochmal zwei Bestzeiten aufgestellt hast.
Genau, sowohl auf der OD habe ich mich verbessert, als auch auf dem Halbmarathon. Das sind jetzt keine riesigen neuen Bestzeiten. Ich glaube, auf der OD waren es irgendwie 3 Minuten. Und auf dem Halbmarathon war es knapp 1 Minute. Aber dazu muss man ja auch sagen, die OD war am 31.08. und der Halbmarathon war direkt eine Woche später. Also ja, war auch irgendwie das erste Mal so einfach mal just for fun so ein Doubleheader ausprobiert, wie das funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Auf dem Halbmarathon habe ich zugegebenermaßen wieder ziemlich gelitten. Aber Bestzeit ist Bestzeit.
Ja. Und da wird es ja dann eigentlich schon interessant. In den Bereichen, in denen du ja auf dem Halbmarathon unterwegs bist, spricht man ja nicht mehr von Stunden, sondern da wird nur noch von Minuten gesprochen. Also wir sind jetzt bei 92 Minuten. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr auf unter 90 Minuten.
Das wäre schon geil.
Das wäre richtig gut. Die OD für bei 2,23 und ein paar zerquetschte ist auch extrem gut. Ich glaube, beim Halbmarathon bist du nicht knapp am Treppchen vorbei. Bei der OD
war es irgendwie knappe Top 10, glaube ich, in der Altersklasse. Und bei der OD war es Platz 5.
Ja.
Ausnahmsweise mal nicht Platz 4.
Ja, genau. Aber was ich echt toll finde und das ist so zusammengefasst, wenn ich mir jetzt anschaue, die Zeit, die wir jetzt zusammenarbeiten, wir sind jedes Jahr besser geworden. Also es waren jedes Jahr Bestzeiten dabei. Dieses Jahr war es nicht auf dem Marathon, aber dafür auf kürzeren Distanzen. Wir haben, und das finde ich eigentlich auch das Tolle, es ist halt unheimlich schwer. Na, unheimlich schwer nicht. Also das kommt immer drauf an, wenn man Norweger fragt, ist ja gar nichts schwer, was Ausdauersport angeht, aber es ist halt nicht so leicht, auf verschiedenen Distanzen unterwegs zu sein. Also so auf jemanden auf eine Langdistanz vorzubereiten und dann zu gucken, dass er irgendwo kürzer auch nochmal eine Bestzeit aufstellt. Auf der anderen Seite zeigt es halt auch, dass mehr Training auch unabhängig von der Intensität schon für eine Verbesserung sorgen kann. Und das ist, finde ich, sehr spannend zu sehen. Ich fand es super, dass du in 2 Wochen nochmal so 2 rausgehauen hast. Ich finde, es gibt bei der Langdistanz nichts, worüber man sich ärgern müsste. Aber ich glaube, die 4 Sekunden konntest du mit 2 neuen Bestzeiten dann doch ausgleichen.
Ja, die 4 Sekunden, das hat natürlich ärgert das so ein kleines bisschen, aber ganz im Ernst, also selbst wenn ich die 4 Sekunden schneller gewesen wäre, was hätte das denn geändert? Der Tag war so oder so geil, von daher, was soll's denn?
Ja, so hast du noch ein bisschen mehr für dein Geld bekommen. Ja, das muss man ja auch mal sehen.
Das ist man ausnutzen.
Ja, das ist ja auch nicht so günstig. Alles in allem, glaube ich, eine weitere tolle Saison. Wir haben 3 Disziplinen, in denen wir noch ein bisschen arbeiten können. Dann haben wir nächstes Jahr vielleicht noch mal was richtig Spannendes zu erzählen. Wir haben schon festgestellt, so als kleiner Teaser und Hinweis, euer Hochzeitstag
ist schlecht gewählt.
Er ist für Triathleten extrem unpassend. Aber so ist das halt manchmal, ne?
Naja, ich sag mal so, man könnte auf der einen Seite sagen, er ist unpassend, auf der anderen Seite ist es auch mal schön, einen Hochzeitstag eventuell an der französischen Mittelmeerküste zu verbringen. Also.
Ja, genau. Genau. Andernfalls, wenn man das vermeiden möchte, sollte man, bevor man heiratet, vielleicht das Datum an Ironman weitergeben und erfragen, ob sie planen, da Wettkämpfe zu veranstalten. Aber dieses Jahr seid ihr jedenfalls sicher, was die Hochzeitsfeier angeht. Und der Hochzeitstag war ja jetzt dank der fehlenden Nizza-Quali auch so ein Stück weit gerettet.
Das stimmt, ja. Wobei ich immer noch sagen würde, rein vom Wettertechnischen etc. Wäre das schöner gewesen, aber auf der anderen Seite auch ein gutes Stück teurer.
Ja, das muss man ja auch immer sehen. Und es ist jetzt schon so ein bisschen durchgeklungen, dass du eher aus dem kurpfälzischen Bereich kommst. Dafür bist du aber ganz schön sparsam. Also du willst...
Ja, irgendwie ist es mir, ich weiß nicht, also mir wäre es nicht bewusst, dass wir Schwaben in der Familienlinien haben, aber irgendwie manchmal, was das Geld rauskommt, kann ich vielleicht doch ein bisschen schwäbisch sein.
Ja, oder das habe ich mit Lotta eben schon festgestellt und wer hier treu zuhört, hat das sicher auch schon ein, zweimal gehört. Auch Menschen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, also Lotta kommt ja aus Sachsen-Anhalt, aber wir haben es auch schon bei Leuten aus Sachsen festgestellt, haben ähnliche Gene. Also vielleicht ist ja auch da aus der Richtung irgendwas gekommen. Aber das schadet ja nie.
Das ist einfach nur, ich spare für das große Ziel Hawaii.
Ja, genau. Ja, das, da, aber da reden wir dann in, da reden wir in der nächsten, nächstes Jahr im Podcast drüber. Wer übrigens das Team mit Yannick teilen will, man kann im Racing-Team einfach beitreten. Wir haben das in vorigen Podcast-Folgen schon gesagt. racing-team.me, da kann man sich informieren. Da kann man sich dann auch im teaminternen Forum unter Umständen mit Yannick austauschen. Da vielleicht auch in Team-Meetings noch ein bisschen fachsimpeln. Und hier auch der Hinweis, wir haben Anfang der neuen Saison, also Richtung Ende Oktober, wir steigen im November in die neue Saison ein. Wir haben ein Webinar geplant, da werden wir nochmal einführen. Das heißt, wer sich fürs Racing-Team interessiert, aber da lieber nochmal mehr Informationen haben will, kann sich bei uns auf der Webseite einfach ins Webinar eintragen. Ich packe den Link zur Webinaranmeldung aber auch nochmal hier in den Podcast. Und wir arbeiten unter anderem an teameigenen Trinkflaschen. Die werden auch richtig gut. Da werde ich, Yannick, guckt schon interessiert. Da erzähle ich dir gleich nach der Aufnahme noch ein bisschen was. Wir arbeiten auch an Teamkleidung. Das heißt, es wird den Einteiler, den Yannick auf dem Podcast-Titelbild trägt, so wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber wir werden dem sehr treu bleiben und es sieht einfach mega gut aus. Ich habe es jetzt, als ich die Bilder von dir gesehen habe, noch mal gesehen. Also ja, wir können das Racing-Team nur empfehlen.
Absolut.
Schaut es euch an. Und was Coaching angeht, wenn da noch jemand Interesse haben sollte, einfach melden für 2026. Wir können den Videosupport an der Ziellinie nicht jedem garantieren. Aber wenn wir das möglich machen können, machen wir das natürlich möglich.
Auch das kann ich nur empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde es bei Gelegenheit Hadi auch nochmal erzählen. Der freut sich auch riesig, dass seine Worte noch so lange quasi nachhallen. Dir auf jeden Fall sehr vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast auf deine erste Langdistanz. Es ist einfach ein Abenteuer. Auch wenn es hart ist, glaube ich, kann man die Geschichte im hohen Alter den Enkeln noch erzählen, oder?
Ich werde zwar wahrscheinlich keine Enkel haben, aber ich werde es trotzdem allen möglichen Menschen erzählen.
Allen, die dann da irgendwo auf deiner Bank vorbeikommen.
Alle, die es hören wollen und denen, die es nicht hören wollen, erzähle ich es auch.
Ja, alles klar. Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer und man wird sein Leben nicht vergessen. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Wir sprechen uns in circa einem Jahr wieder, würde ich sagen.
Mal schauen, was es dann zu berichten gibt. Ich freue mich, dass ich nochmal da sein durfte.
Ja, schön, dass du da warst und ich bin gespannt, was es in einem Jahr gibt. Wir halten die Ohren auf. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.